Ja, zunächst bin ich ganz überrascht, dass dieser Saal bis auf den letzten Platz gefüllt ist, denn das Thema ist ja nun wirklich nicht das Jugendthema. Es ist nicht, das geht nicht so runter wie Öl. Sich da einzufinden, das ist schon heftig. Berufen auch Wege des Leidens zu gehen. Ich weiß natürlich gar nicht, warum ihr hier seid. Ich weiß auch nicht, was euch motiviert hat. Vielleicht seid ihr auch einfach reingespült worden und wisst gar nicht, was das für ein Thema ist. Aber der eine oder andere ist vielleicht auch mit manchen Fragen hier, weil er gerade eine sehr schwere Lebenssituation durchleidet. Und die Bibel sagt sehr, sehr viel zum Thema Leid. Und wir wollen in diesen nächsten Minuten darüber nachdenken, dass die Berufung, die Jesus unserem Leben gibt, dass diese Berufung nicht einfach eine Berufung ist, wo es uns permanent gut geht, wo wir immer nur die höchste Erfüllung und die größten Glücksgefühle entwickeln, sondern die Berufung führt auch durch Leiden hindurch. Ich möchte zunächst noch einmal sagen, dass ich das Gesamtthema dieser diesjährigen Jumiko unglaublich stark finde. Denn dazu bist du berufen. Mein Gebet ist es, dass jeder, der hier heute ist, wirklich die Stimme Gottes hört und annimmt und glaubt, dass er auf dieser Welt lebt mit einer Berufung, die von Gott selber kommt. Wisst ihr, kein Christ lebt ohne Berufung und ohne Sinn. Jesus hat uns geschaffen, jeden auf unterschiedliche Art und Weise, und hat uns, sobald wir mit ihm in Kontakt kommen und sobald wir ihm vertrauen, bekommt unser Leben eine Berufung. Also nehmt mal Matthäus 16 zum Beispiel. Matthäus 16 ist diese Geschichte, wo Jesus mal eine Volksbefragung macht, so wie das so die Umfrageinstitute tun. Und dann schickt er sein Team raus und sagt, jetzt fragt mal die Bevölkerung, was denken die über mich? Und dann kommen die mit ihren Untersuchungsergebnissen an und dann werden die Top Ten des Alten Testamentes aufgeboten. Die einen sagen, es gibt Leute, die denken, du bist Elia. Andere sagen, du bist Jeremia. Und wieder andere sagen, du bist Johannes der Täufer. Und dann sagt Jesus, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Und keiner traut sich, was zu sagen. Da sagt Petrus, du bist Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus zu ihm, Simon, das weißt du jetzt nicht von dir her. Das hat dir Gott selber offenbart. Und du bist Petrus, Fels, darauf will ich meine Gemeinde bauen. Das ist ganz interessant. Wer eine Christuserkenntnis hat, das heißt, wer zu Jesus Christus Vertrauen geschaffen hat, gefunden hat, wer ihn angenommen hat, dem sagt Jesus, dich will ich als lebendigen Baustein gebrauchen zum Bau meines Reiches. Und ich sage euch, wenn ihr Christen seid hier und hier sitzt, seid ihr berufen, Gottes Reich zu bauen mit eurem Leben. Das ist die höchste Berufung. Der Schönblick hat als Gemeinde und als Werk ein Leitwort aus der Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 14, so ist auch mein Nummernschild von meinem Dienstwagen. Also wenn ihr meinen Wagen finden wollt, ich finde den immer anhand von AA für Aalen, MT, Matthäus 5, 14. Da sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Das ist unsere Berufung. Der das Licht selber ist, der sagt, das, was ich bin, lege ich in dein Leben hinein. Du bist Licht in dieser dunklen Welt, ob nach Uganda, Simon, oder wo auch immer, du hast eine Berufung. Und das Thema dieser Jumiko ist fantastisch. Jesus möchte unsere Berufung uns nochmal gewiss werden lassen. Er möchte, dass kein Mensch als Christ über diese Erde geht, ohne dass er um seine Berufung weiß und ohne dass er Hilfestellung bekommt, seine Berufung zu leben. Meine Berufung ist, mit meiner Familie und mit meiner Frau in Schwäbisch Gmünd auf dem Schönblick zu sein. Und ich habe die Freude, das kann ich wirklich sagen, ich bin jetzt seit 15 Jahren dort, ich wurde ganz eindeutig dahin berufen, die Berufungsgeschichte jetzt zu erzählen, sprengt den Rahmen. Obwohl ich super, super gerne vorher in Kassel war. Da sind alle unsere 4 Kinder geboren. Da haben wir eine super schöne missionarische Arbeit gehabt. Tolle Allianzebene mit Ulrich Pazani vom CVM und EC und Blaues Kreuz und Weißes Kreuz und die verschiedenen Kirchen. Und wir haben missioniert und evangelisiert. Und dann kam die Berufung zum Schönblick. Und ich habe sie keinen Tag bereut. Ich wünsche euch das, dass wenn ihr eure Berufung lebt, auch wenn es schwer ist, dass ihr es nicht bereut. Nun sagt ihr, ja, der ist glücklich in seiner Berufung. Wie will der denn jetzt eigentlich vom Leiden erzählen? Der Vers, der uns auch im Thema leitet, stammt aus dem ersten Brief des Petrus, Kapitel 2, Vers 21. Und da sagt Petrus allen Christen, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat und für euch gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Noch einmal. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Das war übrigens die Schönblick-Jahreslosung 2006. Und das Jahr 2006 war ein Jahr von ganz tiefem Leid in unserer Familie. Da wurde meine Frau sehr schwer krank. Zum ersten Mal in unserem Leben haben wir so etwas wie tiefes Leid erfahren. Und ich will euch ganz kurz durchaus berichten, dass mir das Thema Leid nicht fremd ist. Und wenn ich heute über Berufung spreche, die auch Leiden mit sich bringt, dann rede ich nicht einfach vom grünen Tisch als jemanden, dem es super gut geht und dem alles wie geschmiert von der Hand läuft, nein, sondern ich musste auch, ohne dass ich es mir suchte, mit meiner Familie durchaus durch schweres Leid hindurchgehen. Das war bei uns zunächst gesundheitliches Leid im Jahr 2006, dann aber nochmal noch massiver im Jahre 2011. Ich will euch das kurz erzählen. Ich habe am 8.5.2011 meinen 50. Geburtstag gefeiert. Meine Frau hatte damals schon starke Schmerzen im Rücken. 3 Tage später gab es eine Untersuchung, 11. Mai, MRT, Magnetresonanztomographie. Da wollte man herausfinden, woher kommen die Schmerzen. Und dann ist sie da in die Röhre geschoben worden. Ich war dabei. Dann wurden uns sofort Bilder gezeigt. Und dann wurde gesagt, schauen Sie mal hier, Herr und Frau Scheuermann, das ist die Wirbelsäule. Und innerhalb der Wirbelsäule, intraspinal, also innerhalb der Wirbelsäule, befindet sich hier ein etwa 5 cm großer Tumor, wo wir nicht wissen, was der Primärtumor ist. Das ist also eine Streuung. Und dann schauen Sie sich mal hier die Wirbel an. Da sehen Sie, dieser Wirbel ist metastasiert und dieser und dieser und dieser und dieser voller Knochenmetastasen. Und Sie gehen jetzt bitte sofort zu Ihrem Hausarzt. Wir haben den bereits angerufen. Der wird mit Ihnen alle weiteren Untersuchungen und so weiter besprechen. Und dann sind wir, es waren Rückenschmerzen. Und wir dachten, da wäre nichts Dramatisches. Und wir sind mit einer Krebsdiagnose in fortgeschrittenem Stadium dann zum Hausarzt gegangen. Der hat gesagt, ja, wir sind per Du mit ihm, das tut mir sehr leid, Christine und Martin, jetzt müssen wir den Primärtumor finden. Und dann gab es Untersuchungen ohne Ende und man hat keinen Primärtumor gefunden und dann in den nächsten 2 Tagen. Und dann kam Sonntag, der 15. Mai. Der nannte sich mit dem schönen lateinischen Namen Jubilate. Da braucht man kein Lateiner sein, das kann man automatisch übersetzen. Jubelt heißt es, jubelt und freut euch. Und ich hatte zu predigen in unserer Gemeinde auf dem Schönblick und eine Großgruppe hatte mich bereits 3 Monate vorher gebeten, ich solle bitte Predigtthema und Predigttext festlegen Ulrich, wie das hier ja auch üblich ist, dass das Monate vorher, es wird gedruckt, es muss festgelegt werden, ist auch richtig so. Und ich habe mir überlegt, worüber predigst du am Sonntag Jubilate? Jubelt. Und dann habe ich das Thema gewählt, warum uns Christen die Freude nicht zu nehmen ist. Und als Predigtext Philipper 1, die Verse 12 bis 21, da schreibt der Apostel Paulus, übrigens aus dem Knast, in Untersuchungshaft, nicht wissend, ob er die nächsten Wochen überleben wird, angesichts seines eigenen möglichen baldigen Sterbens, schreibt er, Philipper 1, Vers 21, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Jetzt predige mal über das Thema, warum uns Christen die Freude nicht zu nehmen ist. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. 4 Tage nach einer schweren Krebsdiagnose. Ich habe da auch gegoogelt nach diesen Krankheiten und dann stand Knochenkrebs im Rücken, in der Wirbelsäule. Dann habe ich eine Doktorarbeit gefunden, habe das Kapitel Überlebensraten aufgeschlagen. In diesem Kapitel stand, also wenn es so weit fortgeschritten ist, dann ist nach einem Jahr lebte keiner mehr und nach 2 Monaten waren schon so und so viel Prozent gestorben. Und das war so der Horizont. Und dann habe ich am 15. Mai 2011 darüber gepredigt. Das ist mir schon durch Mark und Bein gegangen. Dann haben wir die Gemeindeleitung zusammengerufen am selben Tag mit der Bitte nach Jakobus 5 über uns und besonders über meine Frau zu beten. Dann kam die Gemeindeleitung zusammen. Das machen wir so, wenn Leute krank sind, dann kann man die Gemeindeleitung rufen und sie beten. Und dann haben wir das praktiziert. Und danach habe ich mit meiner Frau das Testament geschrieben. Ich hatte mich vorher noch erkundigt, ein gläubiger Notar, den bat ich darum, mal in dem und dem und dem Sinne mir ein Testament durchzugeben. Sowas habe ich bisher noch nicht gemacht. Und dann haben wir an diesem Sonntag noch das Testament gemacht. Das war Sonntag Jubilate. Am nächsten Tag, 16. Mai 2011, hieß es, wir müssen in eine Spezialklinik. Da soll besprochen werden, wie dieser Tumor aus der Wirbelsäule da heraus operiert werden kann. Es drohte jede Minute eine Querschnittslähmung, weil intraspinal dieser Tumor schon alles abdrückte. Und der Arzt sagt also, ob Sie morgen noch ohne Querschnittslähmung hier rumlaufen können, weiß ich nicht. Und dann las ich die Losung und sagte mir, die liest du deiner Frau nicht vor. Und ich sage, ach, jetzt hören wir nochmal auf den Wochenspruch. Sagt meine Frau, nee, wie heißt denn die Losung? Sag ich, jetzt lass uns mal den Wochenspruch hören, der ist fröhlich. Nein, ich möchte die Losung hören. Okay, dann lese ich dir die Losung vor. Psalm 90, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das war die Losung am 16. Mai und dann ging es nach Günzburg. Und ich will das jetzt nicht vertiefen. Ich wollte euch nur sagen, es war dann ein sehr, sehr schweres Jahr, eine Krankheit anzunehmen, von der man zunächst vermuten musste, sie bringt unweigerlich den Tod. Das hat natürlich Konsequenzen für unsere 4 Kinder gehabt. Jedes Kind hat anders reagiert. Das war sehr schwierig. Ein Kind ist krank geworden über ein Jahr lang. Und das war eine sehr, sehr heftige Zeit. Ich kürze das jetzt ab. Gott hat eingegriffen, hat nochmals einem Arzt, der in unserer Gemeinde ist, deutlich gemacht, du musst zu dem Professor sowieso, der muss sich das alles nochmal angucken. Ich sage, ich bin nicht privat versichert, ich kriege doch nicht noch einen Sondertermin. Auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass am Tag vor der Operation dieser Professor mich abends angerufen hat und hat gesagt, Herr Scheuermann, blasen Sie die Operation bitte sofort ab. Das ist nur, das bringt gar nichts. Es ist eine systemische Krebserkrankung, die ich vermute, und die kann man nur chemotherapeutisch bekämpfen. Und wenn sie jetzt operiert wird, ihre Frau, dann kann das sein, dass es den Tod bedeutet, weil sie dann nicht chemofähig sein wird. Wie dem auch sei, dieser Professor hat dann, ich sag mal, mit Gottes Eingebung und seiner Fachkompetenz das Richtige gemacht. Inzwischen ist der Krebs besiegt und wir dürfen sehr, sehr dankbar jetzt auch hineinstarten in dieses Jahr 2013. Ich wollte nur deutlich machen, Leiden können ganz plötzlich über uns kommen. Das können physische Leiden sein, das können psychische Leiden sein, das können geistliche Leiden sein, Anfechtungen, das können okkulte Leiden sein. Es ist ein ganz, ganz weites Feld und niemand von uns weiß, was dieses Jahr, vielleicht auch noch in diesem Jahr und in diesem Leben, uns an Leiterfahrung bringen wird. Berufen, auch Leid zu tragen. Das schreibt der Apostel Petrus. Und ich muss sagen, wenn ich den Petrus recht kenne, ich muss mal meine Bibel hier balancieren, wenn ich den Petrus so richtig vor Augen halte, dann muss ich sagen, Petrus, wie kommst denn du dazu, so etwas zu schreiben? Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch, dass ihr sollt und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt folgen sein nach Fußstapfen. Ihr seid zum Leiden berufen. Dann erinnere ich mich an diese Matthäus 16-Geschichte, die ich vorhin schon nannte. Petrus sagt, du bist Christus, du bist der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, wow, du hast eine göttliche Erkenntnis. Und deshalb bekommst du auch einen göttlichen Auftrag. Du bist Petrus und ich will meine Gemeinde bauen und du bist Fels und du bist eine Säule und bring dich mit deinem ganzen Leben ein in den Gemeindebau. Und wisst ihr, wie es dann weitergeht in Matthäus 16? Von da an fing Jesus an, ihnen zu sagen, wie es mit ihm weitergeht. Und dann sagt Jesus, weißt du, Petrus, wisst ihr, ihr Nachfolger, ihr engsten Vertrauen, ich sag euch, wie es mit mir weitergeht. Ich werde jetzt hinauf nach Jerusalem gehen. Dort werde ich leiden und dort werde ich sterben. Das ist mein Beruf, meine Berufung, das ist mein Weg. Und er sagt, ich werde auch nach 3 Tagen vom Tode wieder auferstehen. Und wisst ihr, wie Petrus reagiert? Petrus, der nun überhaupt gar kein Verhältnis zum Leid hat, der sich das mit Jesus und Gemeindeaufbau und Reichsgottesinvestition völlig anders vorgestellt hat, er, der gerade noch göttliche Offenbarung hatte, der dann eine göttliche Berufung hatte, der sich nun wirklich vorkam wie einer, der ganz stark für Christus und für Gott unterwegs ist, der nimmt Jesus so in den Arm seelsorgerlich und sagt, Herr, im Namen Gottes, das widerfahre dir nur nicht. Leiden, das ist unter Niveau. Ein Sohn Gottes leidet nicht. Ein Sohn Gottes stirbt nicht. Das kommt überhaupt nicht in Frage und ich werde dich davor bewahren und sowas kommt nicht in die Tüte. Wie reagiert Jesus darauf? Jesus sagt, weg mit dir, Satan, der eben noch göttlich beauftragt war, der eben noch eine göttliche Offenbarung hatte. Den nennt Jesus jetzt weg mit dir, Satan. Begründung, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Jesus war in diese Welt gesandt vom Vater, um zu leiden, um zu sterben und nach Jesaja 53, damit er die göttliche Strafe für Sünde und Schuld auf sich nimmt und er leidet Hohn und Spott und er leidet den Tod, damit wir frei werden. Das war der Auftrag und Petrus versuchte ihn von seinem Auftrag abzubringen, weil er rein menschlich denkt und nicht göttlich. Wenn wir an diesem Tag über unsere göttliche Berufung nachdenken, dann geht es darum, dass wirklich Gottes Gedanken über uns unser Herz erfüllen. Und Gottes Gedanken über uns geben uns unsere Berufung an. Und diese Berufung, die Jesus hatte, war eine Berufung in die Tiefe und war eine Berufung in den Weg des Leidens und Sterbens. Er ist der leidende Gottesknecht. Und jetzt ist er Vorbild für unsere Berufung. Man fragt sich, Petrus, was ist eigentlich passiert zwischen diesem Matthäus 16-Ereignis und deinem Brief? Was ist da eigentlich passiert? Ich will noch einmal aus der Biografie des Petrus 2 Szenen herausnehmen. Die kennen die meisten von euch. Einmal ist Petrus unterwegs auf dem See. im Boot. Und Jesus ist da auch dabei. Und Jesus knackt und schläft, macht Mittagsschläfchen oder Abendschläfchen, was weiß ich. Und auf einmal gibt es einen Riesensturm. Und Petrus flippt aus und sieht, ich kann die Wellen nicht bändigen, wir gehen unter. Und dann schreit er, Jesus, was, du pennst hier, fragst du nichts danach, dass wir hier sterben müssen? Jesus steht auf und sagt, schweige, und der Sturm hört er auf. Und dann wendet er sich an Petrus und sagt, hast du noch keinen Glauben? Weißt du nicht, dass dein Leben und dein Sterben in Gottes Hand ist? Todesangst beim Petrus. Ich will nicht sterben, ich will nicht leiden, ich will nicht untergehen. Und dann die andere Szene. Ihr müsst nachlesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 12. Da gibt es einen König Herodes, der hat eine Säule der Gemeinde, den Jakobus, gerade umgebracht. Und dann hat er Applaus gekriegt. Das ganze Volk sagt, wow, klasse, dass diese Christentypen jetzt mal eins draufkriegen. Und dann findet der Herodes in seiner schwachen Persönlichkeit das toll. Er will nochmal Applaus haben, will nochmal eine Zugabe geben. Dann lässt er den Petrus einsperren. Und dann heißt es, in jener Nacht, als Herodes den Petrus vorführen lassen wollte, in Klammern, und dann zum Tode verurteilen wollte, dann heißt es, schlief Petrus. Der war angekettet mit 4 Ketten, der war bewacht mit allen möglichen Typen, also da kann man von vornherein nicht schlafen, schon vor den schweren Ketten und dem kalten Gefängnis, und der schläft. Wissend, wahrscheinlich werde ich diese Nacht nicht überleben. Ich habe mich oft gefragt, warum schläft der Petrus in dieser Nacht? Petrus hat gelernt, das Leid, was ich jetzt erleide, und wenn es ins Sterben hineingehen muss, ich kann es aus Gottes Hand nehmen. Ich weiß mich dennoch geborgen. Ich weiß dennoch, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Ich bin bewahrt, ich bin geschützt, niemand kann mich aus seiner Hand herausreißen. Und Petrus wusste auch, was das Alte Testament sagt über jeden Menschen. Mensch, es ist dir gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und Petrus kann sagen, okay, das Gericht kann kommen. Ich schlafe den Schlaf des Gerechten. Ich bin gerecht gesprochen. Durch Christus bin ich gerecht gesprochen. Und ich kann schlafen und geborgen sein, und kann auf mich zukommen lassen, was kommt. Auf dem See noch voller Hektik, sein Leben zu retten, jetzt voller Geborgenheit, wissend im Leben und im Sterben, in Freiheit und in Gefangenschaft, ich bin in Gott geborgen. Also beim Petrus ist da viel passiert. Und ich habe dieses Thema für diese Konferenz gewählt, weil ich glaube, dass dieses Thema uns in unserer Gesellschaft querkommt. Wir sind eine Gesellschaft, die nicht leidensbereit ist. Und ich weiß nicht, ob wir, ich schließe mich ein, ich weiß nicht, ob wir mehr von dem Mainstream dieser Gesellschaft geprägt sind, als von der Bibel. Ich weiß es nicht. Man muss ja mal selbstkritisch sein. Wie stark prägt mich eigentlich der Mainstream dieser Gesellschaft, was hier up to date ist, was hier angesagt ist? Wie stark sind wir Kinder unserer Zeit? Und wie wenig haben wir noch uns schon durchpulsen lassen durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes? Wie stark regiert eigentlich der Geist Gottes mein Denken, mein Fühlen, mein Reden, mein Handeln? Wie stark ist eigentlich das Wort Gottes in meinem Herzen prägend und präsent? Und das mal im Hinblick auf das Thema Leiden. Also unsere Gesellschaft sagt, Leiden müssen abgeschafft werden. Hast du Schmerzen? Kopfschmerzen, nimm Spalt. Gegen 50 verschiedene Kopfschmerzen hilft Spalt. Du musst keine Kopfschmerzen haben. Schluck dir sofort die schmerzstillende Tablette runter. Leiden kann nie was Schönes sein, sagt unsere Gesellschaft. Man versucht möglichst ohne große Probleme durchs Leben zu kommen. Dabei weiß jeder, dass wer nie Probleme bewältigt hat, wer keine Leiterfahrung hat, den bläst auch jeder Sturm um. Schon die Pflanzen, die einfach hochgezüchtet werden, die knicken weg, wenn sie nicht so Wachstumsknoten haben. Leiden gehört zu diesem Leben dazu. Ich möchte den Vers des Noah-Bundes etwas umschreiben. Also der Noah-Bund heißt ja, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Frost und Hitze, Sommer und Winter, Saat und Ernte, Tag und Nacht. Und dann gibt es den Regenbogen, der deutlich macht, Gottes Treue und Güte wacht über diesen Globus und Gott wird dafür sorgen, dass Leben aus Gottes Schutz heraus bis ans Ende der Tage möglich ist. Das finde ich fantastisch. Aber es gilt auch, solange diese Erde steht, wird nicht aufhören Leid und Schmerzen, Terror und Tod, Krankheit und Bitterkeit. Diese Welt ist eine Welt, die Leid erleben lässt und verbreiten lässt. Das ist leider so. Ich möchte euch noch einmal kurz in die großen Dimensionen der Bibel, in die großen vier Abschnitte der Bibel hineinführen. Das Leid, ich meine, dieses Thema, warum lässt Gott das zu, warum muss es überhaupt sein, ist ein ganz, ganz tiefes Thema, das wir jetzt in der letzten Tiefe auch nicht beantworten können. Es bleiben auch immer Fragen offen. Aber ich möchte euch mal sagen, es gibt aus biblischer Sicht und aus meiner Erkenntnis gibt es vier Phasen der Weltgeschichte. Und ich bin davon überzeugt, dass das Thema Leid im Zusammenhang mit dem Thema Sünde und Schuld steht. Nicht immer unmittelbar, also nicht meine Frau ist krank geworden, was steckt da als Sünde und Schuld dahinter? Diesen Zusammenhang hat Jesus ja selber durchgestrichen, so darf man nicht fragen. Und trotzdem, es gibt die erste Phase der Weltgeschichte, die Bibel nennt es Garten Eden oder Paradies. Wie war das bei den Menschen im Hinblick auf sündigen können oder müssen? Wisst ihr das? Ich mache das mal in einem kleinen Lateinkurs mit zwei Worten. Posse peccare. Was heißt posse? Posse heißt Möglichkeit, das ist possibility. Posse peccare heißt sündigen. Also Adam und Eva waren da in dem Paradies und sie hatten die Möglichkeit zu sündigen. Und leider haben sie die Möglichkeit genutzt. Ich ärgere mich oft darüber. Ich denke oft, wenn der Adam das noch nicht gemacht hätte, wäre vieles anders. Nein, er hat die Frucht genommen, er hat die Grenze, die Gott gesteckt hat, nicht akzeptiert und hat sich von seiner Frau Eva überreden lassen und bla 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 und sie haben gesündigt, weil sie posse peccare die Möglichkeit hatten. Und dann passiert Folgendes, sie werden aus dem Paradies herausgeworfen, das Paradies wird bewacht, sie kehren nicht mehr zurück, wir leben in einer Zeit nach dem Paradies. Wie ist es da mit sündigen können oder nicht können? Die lateinische Formel heißt non, das heißt nicht, non posse, non peccare. Wie heißt das auf Deutsch? Es ist nicht möglich, nicht zu sündigen. Doppelte Verneinung heißt, man muss sündigen. Wir sind seit dem Sündenfall notorische Sünder, Egoisten und können Gott nicht Gott sein lassen und leben nicht aus der Gottesverbindung. Sünder heißt ja fehlende Beziehung zu Gott. Es fehlt uns Gott, es fehlt die Beziehung zu ihm. Und deshalb ist der nicht mehr im Paradies lebende Mensch, er ist ein non posse, non peccare, er ist wo es nicht möglich ist, nicht zu sündigen. Das heißt, er muss sündigen. Und lest mal die Geschichte, Kain und Abel, Brudermord. Und dann passiert das eine und das andere und es passieren chaotische Dinge. Und dann kommt Christus. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jetzt kommt Christus hinein in diese von Sünde und Leid und Not und Tod und Mord geprägten Welt und Egoismus geprägten Welt. Er steigt hinein und steigt in dein Leben hinein. Und dann heißt es, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was heißt das auf unsere lateinische Formel mit dem Sündigen können, müssen oder sonst was? Es ist nicht posse peccare, es ist nicht non posse non peccare, sondern es ist posse non peccare. Was heißt das auf Deutsch? Als Christ ist es wieder möglich, es ist möglich, nicht sündigen zu müssen. Es ist möglich. Du kannst als Christ sagen, Heiliger Geist, regiere mein Herz, überwinde meinen Egoismus. Es ist jetzt plötzlich wieder möglich, in der Verbindung zu Jesus, in der Verbindung zu Gott zu leben. Und ich muss nicht permanent sündigen. Ich als Christ und du als Christ muss nicht in Sünde und Schuld dein Leben fristen. Du bist befreit. Aber du kannst immer noch sündigen. Und du sündigst auch immer wieder. Es müsste nicht sein, aber du tust es. Deshalb werden wir bis ans Ende der Tage beten, Herr, vergib mir, ich brauche dein Erbarmen. Ja, und trotzdem kann ich Feindesliebe praktizieren und trotzdem kann ich in der Kraft des Heiligen Geistes Reich Gottes bauen. Nicht alles, was aus meinem Leben sprudelt, ist behaftet mit Schuld und Sünde und Egoismus und so etwas, sondern Christus, er macht mich zum Licht dieser Welt, er hat eine Berufung für mich und ich darf Reich Gottes bauen. Es ist, wisst ihr, das ist die Befreiung, wenn man Christ wird. Es ist möglich, Sünde zu überwinden. Ich wünsche euch in diesem neuen Jahr, dass ihr diese Möglichkeit ergreift, in der Kraft Gottes, der Kraft des Heiligen Geistes, Schritte zu gehen, Liebesschritte, Friedensschritte und Schritte, die Gott ehren. Aber wir sind noch nicht im Himmel. Was ist im Himmel los? Die Formel heißt non posse peccare, zu Deutsch, im Himmel ist es nicht möglich zu sündigen. Damit ist der Himmel eine völlig neue Qualität im Vergleich zum Paradies. Es gibt ja Leute, die denken, ach, dann kommen sie wieder ins Paradies. Das denken die Moslems. Wir denken nicht, wir kommen ins Paradies, sondern wir kommen in die unmittelbare Gegenwart und Herrlichkeit von Jesus Christus und werden mit ihm vereint sein. Und es ist dort ein Raum, wo es eine Möglichkeit zur Sünde nicht mehr gibt. Non posse peccare. Das streben wir an. Eine neue Welt Gottes. Da gibt es, was sagt Offenbarung 21? Neuer Himmel, neue Erde. Kein Leid, keine Tränen, kein Tod, kein Schmerz, keine Krankheit, keine Ungerechtigkeit. Aber jetzt leben wir noch hier und wir sind berufen in dieser Welt, wo es Leiden und Schmerzen gibt. Wir sind berufen, durch diese Welt hindurch zu gehen. Petrus hat es also ergriffen und bekannt. Es ist eine Welt, die ist so notvoll und in diese schickt mich Gott, genauso wie er Jesus hineingeschickt hat in diese Welt. Und wir sind hineingeschickt in die Mission. Die großen Nöte, was da abgegangen ist. Wir hörten von Simon, wie kann man da so einen Bullen verehren? Ja? Oder mein Vorgänger, der Helmut Benz, der ist hineingestellt worden in eine Missionssituation. Da lebten Steinzeitleute, die hatten noch nie die Zivilisation erlebt. Da gab es Menschenfresser. Und er ist mal in einer Spedition zu einem Dorf, wo noch nie ein zivilisierter Mensch war, gegangen. Und er ist überfallen worden und aus seinem Team sind einige mit Pfeil und Bogen erschossen worden, durchschossen worden. Er hatte auch ein paar Schüsse, hat überlebt. Die anderen wurden aufgegessen. Es ist eine Welt voller Dämonie und voller Not. Aber wir brauchen gar nicht in die Mission gehen. Wir brauchen nur in unsere Schulen, in unsere Städte, in unsere Familien gehen. Ich komme gerade aus einer Situation, uns hat die letzten Tage eine Frau besucht. Christ, ihr Mann hat sie verlassen. 3 Kinder. Ich habe die vor 24 Jahren getraut. Jetzt wendet sie sich an mich, weil sie sagt, ich brauche Hilfe, ich brauche Halt, ich weiß nicht ein noch aus. Ich bin in größter Not. Die kam aus dem Auto, kam rein, hat nur noch Rotz und Wasser geheult. Was haben wir nicht alle für Leiterfahrung und Nöte in den Beziehungen. Was tun Menschen nicht alles an? Und nun sagt Petrus, eure Berufung ist es, wie Christus, der das Leid auf sich genommen hat, eure Berufung ist es, ihn zum Vorbild zu nehmen. Nehmt das Leid an. Ich möchte mal dieses Wort Vorbild nochmal unter die Lupe nehmen. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus für euch gelitten hat und euch ein Vorbild hinterlassen. Petrus hat gemerkt, ja, ich kann nicht einfach alles Leid, was zu mir kommt, ich kann es nicht einfach alles wegdrücken. Christus ist den Weg gegangen und ich bin dazu auch berufen. Das griechische Wort, wo Martin Luther übersetzt Vorbild, da steht das griechische Wort Hypogrammon. Und man müsste es wörtlich eigentlich übersetzen, Christus ist die Schreibvorlage. Wisst ihr, als ich schreiben gelernt habe, erste Schuljahr, Erstklässler, da hatten wir noch eine große Tafel, da hat unsere Lehrerin, dann hat sie ein M gemacht. Ich wollte ja meinen Namen Martin schreiben können. Dann hat sie das eine Reihe vorgemacht. Und dann gab es Hausaufgaben, eine Seite M schreiben. So habe ich schreiben gelernt. Weil die Vorlage da war, konnte ich mich daran orientieren und habe schreiben gelernt. Anderes Beispiel. Was ich absolut nicht kann, ist zeichnen und malen. Also wenn ich irgendwie so einen Bullen malen müsste da, in Uganda so einen Bullen, und dann noch Merkmale, wie der aussieht, dann würde ich ja den Namen noch kriegen und so weiter. Wenn ich so ein Viech malen würde, ich weiß nicht, ob man es als Bulle erkennen würde. Nun musste ich das aber im Zeichen- und Kunstunterricht solche Geschichten machen. Zwar nicht ugandische Bullen, aber irgendwelche Pferde oder sonst was. Und ich konnte das nicht. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir ein schönes Tierbuch gesucht, wo ein schönes Viech da drauf war. Dann habe ich mir so Pergament, durchsichtiges Papier genommen. Und dann habe ich das da draufgelegt und dann habe ich das abgezeichnet. Und es war das Vorbild, es war die Vorlage da und aufgrund der Vorlage konnte ich sogar, der ich völlig unbegabt bin, ich konnte so ein Viech da malen. Drittes Beispiel, es gibt Leute, die sticken durch die Gegend und dann komme ich, besuche Leute und auf einmal hängt da ein Rembrandt, ein gestickter Rembrandt. Wow, sage ich, ist hier ein Künstler oder was? Dann sagt sie, nee, ist doch ganz einfach. Ich habe da so eine Vorlage und da brauche ich nur den Faden nehmen nach der Farbe, die da vorgegeben ist. Und dann sticke ich da diese Farbe rein und wenn ich das ganze Bild, was da vorgebildet ist, nutze, dann sieht man plötzlich ein fantastisches Rembrandt-Bild oder Spitzweg oder Gauguin oder wie sie alle heißen, wie auch immer. Und die Leute können die verschiedenen Stilrichtungen, weil das Vorbild da ist, die Schreibvorlage. Und Petrus, der ja ein Praktiker des Glaubens ist, er sagt, Christus ist euer Vorbild im Leiden und ihr seid berufen, seinen Fußstapfen nachzufolgen. Er hat den Weg durch das Leid hindurch gespurt. Und wenn ihr an ihm nahe dran bleibt, dann führt er euch auch durch den Weg des Leidens durch. Und es ist möglich, durch diese schweren Leidenszeiten hindurchzukommen. Jesus ist das Vorbild. Und wer an Jesus bleibt, in seiner Nachfolge steht, der wird auch diesen Weg bewältigen können. Wenn wir uns Petrus und Paulus, die großen Figuren des Neuen Testamentes anschauen, dann müssen wir sagen, beide haben Leiterfahrung gemacht. Wir hatten ja letztes Jahr dieses Wort als Jahreslosung, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das war ja eine Gebetsantwort Gottes. Ihr wisst es ja, habt ja wahrscheinlich letztes Jahr viel drüber nachgedacht. Paulus hatte gerade geschrieben, welche Leiden er durchgemacht hat. Er hat Schiffbruch erlitten, er ist dreimal ausgepeitscht worden, er ist totgeschlagen worden, er hat unglaublich viele Nöte durchlitten, und zwar gerade, weil er Christ ist. Ich möchte dazu kurz anmerken, wir werden in diesem Jahr eine Tagung bei uns auf dem Schönblick haben, die nennt sich Christenverfolgung heute. Machen wir zum dritten Mal. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass alle 2 bis 3 Minuten ein Christ umgebracht wird, weil er Christ ist. Über 100 Millionen Christen leben auf dieser Welt und können ihren Glauben nicht freiheitlich leben, so wie wir das hier tun. Und über 95% der religiös Verfolgten sind Christen. Jedes Jahr um die Weihnachtszeit in Nigeria, da werden die Kirchen niedergebrannt und Christen werden umgebracht. Und ich habe von Indien in Orissa gehört, wie man die Christen abgeschlachtet hat. Das hat sich da jetzt gebessert, weil Volker Kauder und andere sich eingesetzt haben und den Regierenden gesagt haben, das wollen wir nicht mehr haben. Die Situation in Ägypten, in Syrien, im Iran, im Irak ist schlechter als je zuvor. Das sind schon wirkliche Nöte, die viele Brüder und Schwestern in muslimischen oder anderen Ländern durchmachen. Oder Nordkorea ist auch ganz schwierig. Teilweise auch in China. Und wir sollten diese Brüder und Schwestern im Blick behalten und sollten für sie beten und sollten ihnen beistehen, wo wir nur können. Wir machen übrigens auch eine Jugendkonferenz zu dieser Thematik. Paulus also, der einen großen Leidenskatalog hat, und dann sagt er, mir ist gegeben worden von Gott ein Pfahl ins Fleisch, und dann benennt er das, des Satans Engel schlagen mich mit Fäusten. Und ich halte das nicht mehr aus. Und ich schaffe es nicht mehr. Und dann rutscht er auf den Boden und weint Rotz und Wasser und betet, Jesus, nimm mir das. 3-mal habe ich zum Herrn gefleht. Und er hat mir geantwortet, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Und Paulus akzeptiert es. Ich finde das ungeheuerlich. Paulus akzeptiert, dann ein Leben lang mit dem Pfahl im Fleisch zu leben. Also ich kann das nicht verkraften, wenn ich nur ein Holzspan oder so ein Holzsplies in meinem Finger habe. Da muss ich dran rummachen, bis ich das raus habe. Ich sagte von meinem Vorgänger, der hatte einen Pfeil im Fleisch. Da kann man nicht mit leben. Der Paulus hatte einen Pfahl im Fleisch. Und Gott sagt, das bleibt dir. Berufen, dieses Leid zu tragen. Es ist Lüge. Wollte man verkünden, du musst nur genug beten, dann verschwinden deine Krankheiten alle. Du musst nur genug glauben, dann wird alles easy. Nein, die Vorbilder im Neuen Testament, Petrus und Paulus, zeigen, sie mussten schwere Wege gehen und konnten dennoch glücklich sein. Und so schreibt, wie ich es eingangs sagte, so schreibt der Apostel Paulus seinen großen Brief der Freude, Philipperbrief. Ich habe aus dem ersten Kapitel vorhin berichtet, er schreibt diesen großen Brief der Freude aus dem Knast. Und deshalb möchte ich schließen und sagen, wir sind berufen, auch Wege des Leides zu durchschreiten. Das wird uns nicht einfach abgenommen. Dennoch kann man erleben, Jesus hilft und Jesus heilt. Man kann so etwas erleben. Wir müssen auch nicht denken, dass wir magisch das Leid anziehen und es muss immer in uns und an uns kleben. Das ist auch nicht gesagt vom Neuen Testament. Man kann auch Heilungen und Hilfen und neue Möglichkeiten, Wege des Glücks und nicht des Leides erkennen. Aber dennoch, Paulus zeigt mir und Petrus zeigen mir, wenn es auch durch Leiden geht, kann dieses Leben trotzdem voller Freude und voller Hoffnung und voller Friede sein. Paulus sagt, ich freue mich im Leid, denn ich weiß, es geht alles gut aus. Philipper 1, Vers 6. Ich bin gewiss und guter Zuversicht, dass es alles gut ausgeht, sagt er. Und dann schreibt er in Römer 8, Vers 18, ich bin da fest von überzeugt, dass die Leiden dieser Welt überhaupt nicht ins Gewicht fallen gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit, die an uns noch offenbart wird. Das heißt, wir werden einmal aus der Perspektive der Vollendung sagen, ach, das ist kein Gewicht mehr gewesen. Ähnliches schreibt Asaf im Psalm 73, der auch so viel Not und Leid erlebte. Er ließ sich auf Gott ein und Gott sagte, pass mal auf, Asaf, du erlebst so viel Not, du erlebst so viel Leid. Ich zeig dir mal, wie alles ausgeht. Und dann nimmt er den Asaf mit und sagt, schau mal aus der Ewigkeitsperspektive auf dein Leben. Und dann sieht er sein Leben und dann heißt es da, du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und er ist voller Glück und voller Stolz, dass er bei Gott ankommt. Ich habe das eindrücklich vor Augen geführt bekommen, als ich mal mit einem Freund bei einem Fußballspiel war. Ich komme aus Bochum und mein Freund war Gladbach-Fan und wir waren im Spiel Bochum gegen Gladbach, schon lange her. Und zur Pause führte Bochum. Ich war der Einzige, der da in der Gladbacher Fankurve jubelte, aber man hat mich dann schnell klein gekriegt. Und dann war die Halbzeitpause und die Gladbacher, die schrien ihre Mannschaft an und pfiffen ihre Mannschaft aus und sie hätten am liebsten den Schiedsrichter gelyncht und sie waren wütend und tobend und schnaubend und es war also wenn man mal Menschen kennenlernen will, muss man ins Stadion gehen, dann kommt nämlich alles raus, was so an Vokabular so innen drin schlummert, das ist unglaublich, solche Worte habe ich noch nie gehört. Und dann kam die zweite Halbzeit. Und auf einmal schossen die Gladbacher 5 Tore, gewannen haushoch. Dieselben Menschen, die vorher noch wütend, schnaubend am liebsten den Schiedsrichter umgebracht hätten. So ein Tag, so schön wie heute, der dürfte nie vergehen. Die haben das in ganz Gladbach, die haben das überall rum posaunt und gerufen und getanzt und sie waren die glücklichsten Menschen. Und da habe ich gemerkt, wisst ihr was? Möchte ich denen sagen, die schwere Zeiten durchmachen. Auf den Schlusspfiff kommt es an. Und Jesus macht ganz klar, und das Wort Gottes macht ganz klar, der Schlusspfiff ist der Pfiff zum Sieg. Und auch vom Schlusspfiff her gewinnt die Einschätzung für das gesamte Spiel eine neue Perspektive. Das Leid und die Not spielen vom Schlusspfiff keine Rolle mehr. Und ich weiß, selber aus der Leiterfahrung, durch diese Zeit hindurch des Leidens, bin ich nie verlassen. Also, wünsche euch, dass ihr eure Berufung lebt, dass ihr viel Freude in eurer Berufung habt und dass die Freude euch nicht verlässt, auch dann, wenn es schwer wird, auch dann, wenn Leiden kommen. Ihr dürft wissen, es ist begrenzt, es wird letztlich gut ausgehen und durch alle Leiden hindurch ist seine Kraft mächtig und er an eurer Seite. Amen.